Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, Jens, aber du redest jetzt von Entwicklungen, die 30 Jahre alt sind. Wir sind jetzt im Umbruch. Was ist denn daran eigentlich alles neu?
Wenn du mich so drauf provozierst, dann bring mir mal, was ist wirklich neu? Nun ja, was ist wirklich neu? Also Kapitalismus per se, eine ältere Geschichte. Hier eines der Grundbücher, wie man versucht hat, den Menschen Kapitalismus zu verkaufen. Propaganda von Edward Bernays, bezeichnender Titel. Und hier ist natürlich schon zu sehen, dass Kapitalismus nicht nur eine Wirtschaftsform ist, sondern, und hier sind wir eben auch beim Buchbereich letztlich, es ist eben auch ein Narrativ. Es funktioniert nur, wenn es für die Leute greifbar ist und wenn die Leute ein gewisses Grundvertrauen reinsetzen, wenn die Menschen sagen, in diesem Narrativ bin ich auch irgendwo zu Hause. Und so hat er dann laufen gelernt und natürlich vor allem mit dem Begriff des American Way of Life und wie wir an diesem berühmten Foto sehen, eben nicht der American Way of Life für jeden. Besonders beschleunigt dann natürlich nochmal Reagan-Thatcher-Era in den 80ern. Und jetzt aber neu sind ebenfalls wieder Entwicklungen, die wir um diese Zeitenwende herum haben. In den 90ern, wir denken alle immer die WTO, Welthandelsorganisation, die gab es ja schon immer, quasi nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber eigentlich erst 1995 gegründet. Denken immer diese G20, was wir sehen, diese G20 sind eine ganz neue Entwicklung. G20 eigentlich 1999 erstmal zusammengekommen und der Form, wie wir sie jetzt haben, eigentlich erst 2008. Was bedeutet das? Das ist sozusagen so eine Institutionalisierung, eine Festsetzung von einer bestimmten Entwicklung, dass eben das Weltwirtschaftssystem ein kapitalistisches zu sein hat. Das ist neu. Die Geschichte mit der Migration, was ist neu an der Migration? Migration gab es natürlich schon immer, hier das bekannte Bild, die Auswandererwelle von Europa in die USA. Und hier haben wir jetzt eben aber im Moment dann eine Massenmigration, wo halt das Wort Massen auch schon stimmt, weil im Moment ja über 60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht sind. Aber eben auch die Bewegungen gehen natürlich eindeutig von den ärmeren Weltregionen in die wohlhabenderen Weltregionen. Das ist sicherlich eine neue Entwicklung. Die Sache Fake News, diese ganze Unruhe, die jetzt gerade so ein bisschen aufkommt, weil eben diese Narrative auch nicht mehr so greifen, provoziert natürlich dann auch eine gewisse Masse an Fake News. Und Beispiel, wie alt die sind, habe ich hier noch kurz die konstantinische Schenkung, 750. Damit behauptet die katholische Kirche ihre Macht über die weltliche Herrschaft. Und dieses Dokument war gefälscht. Das haben sie allerdings erst im Jahr 1900, das heißt nach über 1000 Jahren, dann zugegeben. Und das andere natürlich ganz bekannt, Colin Powell vor der UN, Weapons of Mass Destruction. Wir müssen den Irak angreifen, weil Saddam Hussein die eben hätte. Natürlich auch bekannte Fake News, hat er mittlerweile ja schon selbst zugegeben. Das sind eben Fälschungen gewesen. In unserem Zusammenhang hier, vor allem mit dem Internet natürlich, diese Fake News Geschichte, was ist neu? Wir haben natürlich erstmal eine extreme Vermassung, also es ist extreme Masse an Fake News entstanden und hier eben populär hier in Deutschland, jetzt der Zusammenhang auch mit der Flüchtlings- oder Flüchtendenkrise, dieser junge Mann auf dem Foto soll angeblich einer der späteren Brüsseler Bombenattentäter gewesen sein. Das war er nicht, damit hatte er nichts zu tun, aber trotzdem, Merkel macht Selfie mit einem Attentäter etc., wurde dann eben vom rechten Rand des politischen Spektrums als Fake News reingesetzt. Gibt es aber eben auch vom anderen Rand der Gesellschaft, mit vorm Lageso in Berlin erfrierten Flüchtlingen, ebenfalls Dinge, die so nicht passiert sind. Das heißt, hier ist das Neue eben vor allem diese Masse im berühmten postfaktischen Zeitalter. Wie ist es mit den Gegenöffentlichkeiten? Die Gegenöffentlichkeiten, also das, was so ein bisschen subversiv ist, was eine alternative Erzählform zu den vorhandenen Erzählformen liefert, waren durchaus erfolgreich. Reformation haben wir hier auf der linken Seite, auf der rechten Seite recht derbe Propagandablätter, mit denen die französische Revolution vorbereitet wurde. Das Problem, was die damals hatten, es waren eben keine Massenmedien, nach 2000 Druckplatten, waren die kaputt, dann musste man wieder neu von vorne anfangen, das technisch herzustellen. Da war die APO mit Rudi Dutschke natürlich schon besser bedient im Zeitalter der Massenmedien, die 68er, sehr vital gewesen, Wirkkraft sicherlich bis heute noch. Und hier eben der Vorteil, dass man eben im Zeitalter der Massenmedien schon angekommen ist für solche Gegenöffentlichkeiten. Die sind dann nochmal extrem beschleunigt worden, als wir dann eben das Internet bekommen haben. Faktem steht hier exemplarisch für John Perry Barlow, Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace. Liebe Regierung, hier ist ein Raum, in dem ihr nicht herrschen könnt oder in dem eben das Narrativ anders von alternativen Kommunikationsformen beherrscht wird. Exemplarisch dazu sicherlich einer der Höhepunkte dieser Sachen, WikiLeaks 2007 mit dem Collateral-Mördervideo mit dem Schrecklichen und dann eben auch Edward Snowden. Und bei Edward Snowden sehen wir dann schon, wie das Ganze mit dem Mikro in der Hand schwer, wie das Ganze kippt sozusagen und dass eben nicht mehr subversive Strömungen auch nur sind, die diese Gegenöffentlichkeit der sozialen Netzwerke, der Blogs, des Internet beherrschen, sondern dass diese ganze Sache plötzlich eine andere Richtung bekommt, einen anderen Drive. Zunächst Obama, der in seinem Wahlkampf ja über soziale Netzwerke seinen Gegenkandidaten Mitt Romney quasi in Grund und Boden kommuniziert hat, da haushoch überlegen war. Und dann jetzt nochmal eine Steigerung davon, viele würden auch sagen eine Pervertierung davon, the tweeting president, Donald Trump. Und bei ihm ganz spannend, er ist ja, das ist eben hier das Spannende bei Trump, er ist ja eine politische Institution und er benutzt sozusagen Gegenöffentlichkeiten, das heißt eine alternative Institution, nämlich die sozialen Netzwerke, um wieder eine andere Institution der Gesellschaft, nämlich die klassischen Medien, umgehen zu können. Er will sie nicht nur umgehen, er will sie ja sogar vernichten oder zumindest verprügeln, wie er hier in diesem gefakten Video, in dem er CNN verprügelt, ja dann letztlich auch zeigt. Und hier das Neue, eben auch diese Umkehrung, dass Gegenöffentlichkeiten, die eigentlich bottom-up funktionieren, jetzt mittlerweile so ein Top-Down eben auch eine Vereinnahmung letztlich irgendwo bekommen. Und was wir jetzt so aus diesem kurzen Zusammengriff sehen können, ist, dass halt schon relativ oft gute Optionen da waren, wir relativ oft gute Möglichkeiten haben, wir uns aber diskursiv vom Narrativ haben dann auch wieder die Butter vom Brot nehmen lassen. Und so kann es dann eben auch passieren, dass Demokratie zu Krieg wird oder zu Folter, dass Technik zur Apokalypse wird, dass Bürgerrecht zum Rassismus wird, dass ein Frühling zur Flucht wird. Und jetzt heute besteht Grund zur Panik. Wir wissen es nicht. Wir sind wieder an einem neuen Schritt mit der digitalen Bohème, an der wir alle mitschreiben, mitreden, mitgestalten. Und wir dürfen aber nicht schlafen. Und dahin geht's. Nehmt den Diskurs an. Wird Tim jetzt weitermachen.
Genau. Gerade Blogs sollten den Diskurs annehmen. Und gerade Blogs sind sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Wir sind ein Blog und wir haben darüber geschrieben, über diese Themen. Ich mache jetzt mal mit meinem Teil weiter, Teil 2. Jens hat das schon vorbereitet, Grundsätzlichkeiten herausgearbeitet. Ich will es mal konkret machen. Was ist jetzt so, wie ist es dazu gekommen, dass wir diese Krisenphänomene haben? Für mich beginnt das ganze Thema 1990 konkret. Da habe ich mal ein Symbolbild hingestellt. Es geht um die Mauer, die ist weg. Deutschland freut sich, Helmut bringt uns ins Wirtschaftswunderland. Alles ist erleichtert, nicht nur Ostdeutschland, auch Westdeutschland. Ist ja klar, der Antagonismus Ost und West ist ja weg. Die Folge, die Leute gehen immer noch auf die Straße, aber nicht mehr zum Protestieren, sondern zum Feiern. Die Love Parade ist das Symbol der Spaßgesellschaft. Jens kennt sich aus, er war da ein paar Mal da, kann im Anschluss noch mal ein paar Sachen da vielleicht dazu erzählen. Die Leute sind entpolitisiert. Es ist eine entpolitisierte Ära. Das ist aber ein Problem, denn unterschwellig gärt es. Das ist ein Bild, was ziemlich unbekannt ist, was aber viel wichtiger sein müsste. Es symbolisiert eigentlich den Anfang der schweren Finanzkrise 2008 und steht für den Neoliberalismus wie wenig anderes. Was sehen wir? Wir sehen Bill Clinton Ende der 90er Jahre während seiner Amtszeit ein Aufhebungsgesetz beim Unterschreiben eines Aufhebungsgesetzes. Das Gesetz heißt der sogenannte Glass-Steagall Act. Und für Jahrzehnte hat er dafür gesorgt, dass Banken nicht too big to fail sein konnten, indem das Gesetz strikt trennte zwischen klassischem Banking und Investment Banking. Beides konnte man nicht machen. Bill Clinton hebt das auf. Das bedeutet, dass 10 Jahre später, 2008, die Banken tatsächlich too big to fail sind. Also, Bill Clinton ist zwar ein Demokrat, also vermeintlich linker Politiker im Spektrum Amerikas, so wie man da überhaupt links sagen kann, aber er ist sehr liberal, aber in Sachen Wirtschaft ist er sehr neoliberal, er ist konservativ, er tut unter anderem auch Sozialreformen kürzen. Aber es geht nicht nur um Bill Clinton, es geht auch um andere. Wir haben an den Rändern oder an den verschiedenen Spektren ebenso, dort gärt es ebenso. Zunächst nach rechts im Hintergrund sieht man Newt Gingrich, der Mehrheitsführer der Republikaner im Kongress, der Bill Clinton sehr, sehr zusetzt. Er ist eben Republikaner und die Republikaner in den 90er Jahren radikalisieren sich. Es gibt sogar ein Amtsenthebungsverfahren gegenüber Clinton, was ja bekanntlicherweise abgeschmettert wurde. Auf der linken Seite sehen wir die Radikalisierung bei den linken Gruppen. Seattle 1999 ist der Stichpunkt. Hier zum ersten Mal tritt diese Antiglobalisierungsszene ins Rampenlicht der Welt. 40.000 Globalisierer, Antiglobalisierer protestieren gegen die WTO-Tagung in Seattle. Und das, was wir zum Beispiel jetzt im Juli hatten, der G20-Gipfel, der steht in der Tradition zu diesem ersten großen, zu dieser ersten großen Demonstration. Wir hätten also viel zu reden gehabt um 2000 rum. Und die grundsätzliche Frage wäre gewesen, nach 10 Jahren freien Neoliberalismus und anderen Themen, wie wollen wir leben in dieser Gesellschaft? Wir haben viel zu bereden. Die rechten, die konservativen Kräfte wollen was, die Linken wollen was, auch wir in Deutschland wollen was Bestimmtes. Also es ist Zeit für Reformen. Aber dazu kommt es nicht. Und das ist der Grund. Der 11. September 2001. Mit den Anschlägen manifestiert sich sozusagen ein Gegner von außen. Der islamistische Terrorismus. Das beherrscht auf Jahre die Agenda. Es geht um den Afghanistan-Krieg, es geht um den Irak-Krieg, es geht um die Anschläge in Madrid, in London, es geht um den Nahostkonflikt und weiß der Geier noch was alles. Das führt dazu, dass die eigentlich wichtigen Themen für uns die westliche Gesellschaft, in einem Agenda-Setting runterrutschen. Es finden keine Reformen statt. Das, was zum Beispiel die Linken sagen, wir brauchen eine reguliertere Globalisierung, keine von Konzernen bestimmte Globalisierung, das führt wenig Eingang in die Politik der Staaten. Die Folge? Finanzkrisen. 2000 haben wir die erste Finanzkrise, den Market Meltdown, die sogenannte Dotcom-Blase, das verläuft noch glimpflich. 2008, vor genau 10 Jahren jetzt, muss ich nicht groß drüber reden, jeder erinnert sich, die schwerste Finanzkrise seit 1929. Es hat uns fast an den Rand des wirtschaftlichen Zusammenbruchs gebracht. Und man kann sagen, das passierte auch vor allen Dingen auch aufgrund von Deregulierung. Ja, das sind die Folgen davon, wenn man sich nicht mit sich selbst beschäftigt, die Gesellschaften nicht die nötigen Reformen einleitet, die Gesellschaft aber auch selber will. George Packer ist ein bekannter Autor, in Amerika, hat Preise gewonnen mit diesem Buch The Unwinding. Und das kann ich nur empfehlen, jeder, der sich damit mit dem Thema besser auseinandersetzen möchte. Hier beschreibt er 30 Jahre lang die Ära des 30 Jahre langen Neoliberalismus, der Deindustrialisierung und der völligen Veränderung der Landschaft in Amerika, also der wirtschaftlichen Landschaft. Es ist nicht nur negativ, viele Leute gewinnen auch, das ist klar. Aber die Einkommensschere, ein Riesenproblem. Er stellt es da anhand der Walmart-Familie. Die Walmart-Familie hat mit diesen Einkaufszentren auf der grünen Wiese Milliarden verdient und ist jetzt so reich wie die unteren 100 Millionen Amerikaner. Also das untere Drittel der Amerikaner, circa 100 Millionen Leute, haben so viel Geld wie die Walmart-Familie allein. Das ist die Konsequenz. Shocked but not surprised hat es ein Twitterer genannt. Ich meine, es wäre Chair, aber ich konnte es nicht verifizieren. Aber ich meine, ich hätte es gelesen.
Chair twittert auch.
Das muss das Summa summarum sein. Wir können viel über Trump reden, dass er schwierig ist, dass er ein absoluter Populist ist. Verständlich, stimmt auch. Aber dass er gewählt wurde, ist anhand dieser Entwicklung vielleicht nicht ganz ungewöhnlich. Wenn jahrzehntelang Reformen nötig sind, aber sie nicht stattfinden, wenn Alternativlosigkeit vorgelebt wird und man das Gefühl hat, man wird nicht mehr gehört, fängt man an, Protestwähler zu werden. Und an bestimmte Gruppen wurden das eben. Es gibt verschiedene Themen, über die wir reden können. Ich will nicht sagen, dass das nur so ist. Es gibt komplexe Zusammenhänge wie Russland oder soziale Netzwerke. Aber das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Ganz kurz runtergebrochen auf Deutschland. Auch wir Deutschen hätten viel zu besprechen gehabt in den 90er und 0er Jahren. Stattdessen herrschte Alternativlosigkeit von Merkel und die Hartz-IV-Reform von Schröder. Als wir 1990 die Einheit vollbrachten, war das eine Art Nation-Building eigentlich. Sowas hat es vorher noch nie gegeben. Wann sind mal 15, 17 Millionen Menschen mit 60 Millionen Menschen, anderen Menschen zusammengegangen, haben einen neuen Staat gebaut? Hat es vorher so in dem Sinne noch nicht gegeben in der modernen Ära. Jetzt gibt es das und wir haben nach der Euphorie der Einheit vergessen, diese Einheit auch auszugestalten. Es gibt verschiedene Themen und da ist nur der Wirtschaftsaufschwung der wichtigste. Selbst die offiziellen Berichte sagen, dass hier in Ostdeutschland es noch eine Generation brauchen wird, bis die wirtschaftliche Produktivität ungefähr an die des Westens ranreicht. Die Wohlstands, das Wunderland des Wohlstands, was ich im ersten Bild gezeigt habe, das alle Ostdeutschen sich erhofft haben, das ist bis heute nicht da. Stattdessen gibt es Schuldzuweisungen. Das gibt es vor allen Dingen eine Diskussion, wie wir wirklich leben wollen, warum das so ist und wie wir es ändern können, wer was braucht, hat bis heute nicht stattgefunden. Jetzt fängt es langsam an, meiner Meinung nach. Aber das ist verdammt spät. Demagogie in Osteuropa verhält sich ähnlich wie unsere Einheit. Es gibt kulturelle Identitäten, die sind einfach anders aufgewachsen als wir Westdeutschen. Und man kann ja schon sagen, dass der Kapitalismus übergestülpt wurde. Wir haben ja schon ein Stück weit mit der EU-Erweiterung Ostdeutschland übernommen, fast schon. Das ist auch ein komplexeres Thema. Ich will nur sagen, die Identität zurzeit, die ist verloren gegangen. Man sucht sie. Auch hier populistische Tendenzen, ganz stark. In Polen, Tschechien, Ungarn, das ist ja klar. So ist es auch bei uns der Fall, wenn jahrzehntelang nicht darüber die eigentlichen Themen und Reformprozesse geredet wird, kommt es zum Kulturkampf.
Also, die AfD oder keine Debatte, dafür haben wir jetzt Kulturkampf.
Ja, genau. Okay. Die AfD und die rechte Populismus ist das dynamischste Projekt Gesamtdeutschlands in den letzten Jahren. Mir fällt kein anderes gesamtdeutsches Projekt ein, was so erfolgreich ist. Kennst du eins, Jens? Die Fußball-Weltmeisterschaft könnte man anführen, aber das ist ein rein westdeutsches Projekt, darf man nicht vergessen. Es sei denn, mir jetzt erklärt irgendeiner, dass ein ostdeutscher Spieler in der Startelf stand. Kennst du einen? Ich meine nicht. Toni Kroos wurde eingewechselt. Der war dann auch wichtig, okay. Aber eigentlich waren das nur Westdeutsche. Die AfD hat in Westen und Osten gleichermaßen Erfolg. Ja. Zum Schluss, wir haben uns blenden lassen. Das ist unsere Auffassung. Wir haben uns betäuben lassen von Kapitalisierung und anderen Dingen. Aber was genau? Von was haben wir uns eigentlich betäuben lassen?
Ja, Kapitalisierung hast du ja schon genannt, kannst das Effizienzdenken bringen, die Entpolitisierung, berühmte asymmetrische Demobilisierung, wie ja hier ein Spezialwort dann für Merkels Wahlkampf erfunden wurde.
Convenience-Kultur.
Ja, oder die berühmt-berüchtigte Alternativlosigkeit.
Ja, und Jens, wem nutzt denn eigentlich diese Alternativlosigkeit?
Kann man wieder mit Stichworten durchhauen, der Rüstungslobby.
Den Falken.
Den Gierigen.
Den trägen Menschen in unserer Gesellschaft.
Ja, und dann irgendwann haben halt viele die Schnauze voll und dann kommen diejenigen und sagen, jetzt sind wir da und jetzt sind wir diejenigen, die einen Diskurs übernehmen können mit unserem Narrativ an den Polen der Gesellschaft, an den extremen Polen der Gesellschaft, wie wir eben gerade Beispiele hatten, für Populisten.
Ja, Jens, und was sollten wir dann eigentlich tun?
Also, ein möglicher Vorschlag wäre zum Beispiel innovatives Denken einzuführen. Wir waren jetzt ein bisschen auf diesem Kapitalismus-Thema. Da könnte man natürlich durchaus sagen, wo sind denn die Leute, die out of the box wirklich denken? Also auch wenn ich hier ans linke Spektrum der populären Leute denke, ich kenne Wissenschaftler, die out of the box denken, aber wirklich im politischen Diskurs gehe ich mal Wagenknecht, Lafontaine etc., die sagen auch immer, man sollte zum Beispiel den Kapitalismus sozialistischer leben oder sozialer gestalten etc., aber dass wirklich Impulse kommen und sagen, wir haben auch mal alternative Ideen und es geht ja nicht um Wirtschaft in allen möglichen Bereichen, das fehlt mir ein bisschen in der Geschichte und das wäre was, was mir am Herzen liegen würde, wo dann zum Beispiel eben auch Blogs vor war, die Forderung, werdet politischer, auch mal was riskieren könnten. Denkt out of the box.
Genau. Ich bin der Meinung, dass Geisteswissenschaften viel Gehör zählen, viel mehr zählen sollten in der Gesellschaft. Das tut's nämlich witzigerweise nicht. Die Vorbilder dieser Gesellschaft, der einfacheren Leute, aber auch anderer Leute, Eliten, das sind Leute aus dem Silicon Valley. Und was sind das für Leute? Das sind Softwareingenieure. Ein Steve Jobs mag ein genialer Mann sein in Sachen IT, Programmierung und das Aufziehen eines Wirtschaftsunternehmens im digitalen Zeitalter oder ein Zuckerberg, aber sie sind meiner Meinung nach Fachidioten. Wir haben es ein bisschen verpasst, uns für die Gesellschaft zu interessieren und Geisteswissenschaftler sind die Experten für die Gesellschaft, Politologen, Historiker und so weiter.
Ernsthaft, die Geisteswissenschaftler, sind die nicht längst tot in ihrem Elfenbeinturm?
Ja, könnte man fast sagen. Es sind die, wir brauchen sie wieder zurück auf der Straße. Aber es geht auch nicht nur darum, dass jetzt nur Studenten sein sollen oder die Eliten. Es geht um uns alle. Eigentlich sollten wir uns alle ein bisschen engagieren mehr. Und zwar gesamtgesellschaftlich, nicht nur partikularistisch, das ist auch wichtig. Aber was ist denn mit dem örtlichen, ich sag mal ganz plakativ, Feuerwehrverein? Da müssten wir auch mal ran.
So, also mit diesem Aufruf würden wir jetzt in die Diskussion gehen, haben aber gerade schon das Schild bekommen, dass wir nur noch mittlerweile, glaube ich, nur noch eine Minute Zeit haben.
Leider, wir mussten verspätet anfangen, die andere Veranstaltung war etwas länger. Hat jemand eine Frage?
Da hinten, die Dame. Moment, ich bringe Ihnen mein Mikrofon. Service muss sein.
Ich muss mich gleich korrigieren, ich habe keine Frage, sondern eine Antwort. Und zwar auf eure Forderung nach gesamtgesellschaftlichem Engagement. Ich habe vor 2 Jahren hier auf der Buchmesse angefangen mit einem Literaturblog und bin ziemlich schnell dazu übergegangen, politisch zu bloggen und schreibe inzwischen hauptsächlich über das bedingungslose Grundeinkommen, was genau das, was ihr da wollt, auch ist, nämlich eine Vision für eine alternative Form von Gesellschaft, vom Zusammenleben und von Wirtschaft.
Sehr interessant, genau. Das ist so ein Thema. Wie wollen wir leben? Wie ist die Arbeit?
Mein Blog heißt Baukir. blog.baukir.de, weil ich Baukir heiße und wir hatten vorhin hier schon Vorträge über Alleinstellungsmerkmale. Ich benutze da einfach meinen Namen.
Genau. Gut, also ich hoffe, sie hat da entsprechendes Feedback, weil genau sowas lebt eben natürlich nur davon, dass man da in eine gewisse Diskussion geht.
Sonst noch irgendwelche Fragen?
Okay.
Alles klar, dann würde ich vorschlagen, als letztes vielleicht nur mal ganz schnell die Werbung unseres, falls jemand mal über diese und andere Themen etwas lesen will, so heißt unser Blog.
Gibt es auch als Vollbild.
Genau. Genau.
Okay, super.
Ansonsten vielen Dank und viel Spaß mit den kommenden Vorträgen.
Okay, danke. Ja, ciao.
Das hier. Lasst euch jetzt nicht von dem Titel irritieren, das ist schon sicher im Netz. Seid ihr noch alle wach und fit für Technik und viel Stoff und so richtig vorbereitend für die Heimreise, dass ihr gleich schnell weg wollt hier? Ich bin Susanne Kasper. Ja, das ist alles so ein bisschen bla bla. Ich mache Literaturschock, das Literaturcamp in Heidelberg. Bin zu finden, da unten steht meine Webadresse. Ihr könnt jederzeit, wenn nach diesem Vortrag Fragen offen bleiben, mich anmailen und dann beantworte ich die gerne. Ich muss nämlich nachher auch relativ zeitig aufbrechen. Ich hoffe aber trotzdem, dass noch ein paar Fragen übrig bleiben. Ich warne euch wirklich vor, es wird technisch. Ich werde euch viele, viele, viele Inhalte bieten, viele Tipps, wie ihr euch sicher im Netz bewegen könnt. Und ich werde auch ein bisschen spezieller auf WordPress-Blogs eingehen. Deswegen auch der noch falsche Titel von der Präsentation von gestern. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr jederzeit auf mich zukommen. Wie gesagt, gerne auch per E-Mail. Und ich versuche dann, das zu beantworten. Das ist so das Programm, was ich mir für heute gedacht habe. Ein bisschen sportlich. Da hoffe ich, dass ich nicht allzu schnell rede für euch. Aber ansonsten schmeißt da einfach irgendwas hoch an. Dann merke ich schon, wenn ich zu schnell bin. Insbesondere geht es mir heute um Sicherheit, wie ihr euch sicher im Internet bewegt, weil Sicherheit vor Hackangriffen zum Beispiel schützt. Und wenn ihr einen Blog habt oder Facebook-Accounts, Social-Media-Accounts, die werden gehackt, ihr seid unter Umständen für Schäden haftbar, die bei anderen Menschen auf den Rechnern passieren. So, gehen wir mal gleich hier in die Passwortgeschichte. Es wird einmal im Jahr recherchiert, das Hasso-Plattner-Institut, die Top 10 der, oder Top irgendwas, der verwendeten Passwörter. Und ich kann euch versichern, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist auf Platz 1. Es ist trotzdem kein sicheres Passwort. Ja. Auch Hallo Admin Passwort und Hallo 123, also das letzte ist wenigstens noch ein bisschen komplexer, es hat immerhin nicht nur Buchstaben oder ausschließlich Zahlen, sondern ein kleines Gemisch, ist trotzdem nicht sicher. Ein sicheres Passwort muss auch nicht unbedingt ein kryptisches Zahlen-Buchstaben-Gemisch mit Groß- und Kleinschreibung und 12 Sonderzeichen sein. Ich mache meine Passwörter, gucke ich einfach in mein Bücherregal, schaue irgendwie einen netten Buchtitel, mache die Leerzeichen raus und hänge am Schluss noch eine Zahl oder ein Ausrufezeichen oder idealerweise beides dran. Und schon habe ich ein sehr sicheres Passwort, denn in dem Fall kommt es tatsächlich auf die Länge an. Je länger ein Passwort, umso sicherer. Ich empfehle auch, dass man für jede Plattform, wo man sich anmeldet, ein eigenes Passwort benutzt. Also eines für Amazon, eines für Facebook, eines für Twitter. Kann sich irgendwann kein Mensch merken. Deswegen empfehle ich dazu, noch einen Passwortmanager zu nutzen. Ich selber nehme da KeePass, aber es gibt da unterschiedliche. Bei KeePass ist es ganz nett, das ist Open Source, es kostet nichts, kann man sehr einfach installieren. Man muss sich nur ein Masterpasswort merken, das möglicherweise oder hoffentlich möglichst komplex ist. Und dann kann man das sogar auf die Smartphones synchronisieren und man hat die Passwörter immer bei sich. So, dann, ich weiß nicht, wie viele Autoren und Autorinnen hier sind, Backups sind immer gut. Man sollte sich da auch nicht unbedingt auf das Backup vom Webhoster verlassen. Wenn man eine Webseite hat, macht nach Möglichkeit eigene Backups und speichert die nicht unbedingt im gleichen Verzeichnis, wo auch die Webseite selber liegt. Das Problem ist, wenn die Webseite gehackt wurde, klar, mit einem Backup kann man so schnell wie möglich wiederherstellen. Wenn die aber im gleichen Verzeichnis liegt wie die Webseite selber, dann hat auch der Hacker auf dieses Backup Zugriff und dann bringt es euch ziemlich genau gar nichts. Man kann zum Beispiel bei WordPress kann man Plugins benutzen. Das kommt jetzt ein bisschen drauf an, ob ihr die Webseite überhaupt mit WordPress betreibt oder irgendwas anderes habt und ob ihr bei WordPress.com seid und da überhaupt Zugriff habt und selbst was installieren könnt. Falls ihr das könnt, empfehle ich eins von diesen Plugins, die ich da genannt habe. Ich selber nutze BackWPUp, weil das echt super einfach zu bedienen ist und sehr komfortabel und man hat darüber sogar die Möglichkeit, die...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.